Wenn man an die Verbreitung von Pseudomedizin und anderem Schwurbel denkt, dann muss man ein Feld besonders betrachten. Globuli, Akupunktur und Co. sind vor allem unter Hebammen sehr verbreitet. Da dieses Thema sehr viele von uns betrifft, möchte ich in dieser Folge diesem Thema mal auf den Grund gehen. Warum greifen so viele Hebammen auf Globuli und Co. zurück? Was macht Pseudomedizin für Schwangere so attraktiv? Und stimmen diese ganzen Vorurteile eigentlich? In dieser Folge mache ich das aber nicht alleine, sondern ich betrachte dieses Thema in einer Kooperation mit dem BartoCast. Und im Interview haben wir eine waschechte Hebamme, die wissenschaftlich arbeiten möchte und uns einmal Einblicke in den Alltag ihres Berufes gibt. Ihr hört den Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und ich wünsche euch nun viel Freude mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Folge geht es um die Nutzung und Verbreitung von Pseudomedizin im Hebammenberuf. Wenn man so das Vorurteil immer wieder hört, dass eben gerade alternative Methoden in der Geburtsvorbereitung hohe Verbreitung finden und auch unter Müttern ja sowas wie Homöopathie total beliebt ist, dann ist es an der Zeit, dass ich mir das mal wirklich genauer angucke. In dieser Folge mache ich das aber nicht alleine, sondern ich habe das Vergnügen, eine Kooperation zusammen mit dem BartoCast zu machen. Deswegen sitze ich hier nicht alleine, sondern ich begrüße Sebastian Bartoszek. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo. Schön, dass ich das hier mit dir gemeinsam machen kann. Und liebe BartoCast-Hörer, wenn ihr das hört und ihr nicht wisst, wer die andere Person ist, die da spricht, das ist die Michi Voth, die das in ihrem Podcast zuerst genutzt hat, weil sie diejenige war, die sich hier die ganze Arbeit gemacht hat. Und ich habe aber schamlos die Möglichkeit genutzt, das hier so zu veröffentlichen, als wäre es mein Podcast. Ich habe aber für euch Michi nicht rausgeschnitten, weil im weiteren Verlauf durchaus sehr relevant ist, was sie sagt.
Dankeschön. Ich würde das hier als ein Gemeinschaftsprojekt sehen. Ich werde ja auch von deiner Erfahrung und von deiner Routine profitieren. Insofern, ich freue mich wirklich über den Austausch und dass es klappt, dass wir das zusammen machen können hier. Wenn wir hier jetzt alleine säßen, dann würde wahrscheinlich nicht super viel dabei rumkommen, denn ich kenne mich mit dem Thema nur so bedingt aus. Deswegen haben wir natürlich auch eine Expertin am Start, nämlich eine Hebamme, die selber wissenschaftlich arbeiten möchte und in ihrem Beruf auch darüber aufklärt, wie alternative Methoden wirklich in Anführungszeichen nicht wirken, was sie können und was sie nicht können. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich die liebe Anna Brodersen. Herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Wir freuen uns, dass du dabei bist. Denn wie gesagt, also du sitzt ja wirklich an der Quelle, du hast mit Müttern zu tun, du hast mit Vätern zu tun und kennst deinen Berufsverband, kennst deine Community und weißt, wie stark Pseudomedizin da verbreitet ist. Mhm. Du hast ja eigentlich einen wirklich sehr, sehr schönen Beruf, in dem Mütter und werdende Väter begleitet werden. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, sowas zu machen? Was war dir da wichtig?
Jetzt überhaupt Hebamme zu werden?
Genau.
Tatsächlich ist das eine total verrückte Geschichte. Ich fand Geburten schon immer ziemlich cool. Und ich habe während eines Schulprojekts geschafft, schon mit 15 eine Geburt zu erleben.
Huch.
Auch wild, ne? Geburt als Schulprojekt. Und habe das aber erstmal hinten angestellt. Habe dann Theologie studiert und im Rahmen von einem Klinikseelsorgeprojekt wieder in den Kreißsaal zurückgefunden. Und da hat mich das nicht mehr losgelassen. Und ich habe beschlossen, so, du schreibst jetzt eine Bewerbung. Und die haben mich genommen.
Ich weiß gar nicht, also du wolltest, welche Theologie hast du studiert? Unsere oder die evangelische?
Unsere? Ich bin
na, die. Damit würde ich sagen, unsere. Ja, ich habe evangelische Theologie studiert, tatsächlich auch auf Pfarramt.
Ach krass.
Ja, ich habe dann aber rechtzeitig den Absprung geschafft. habe kompensatorisch einen Pfarrer geheiratet und widme mich jetzt der Hebammerei.
Einen evangelischen Pfarrer natürlich.
Ja, sonst hätte ich das ja nicht gesagt. Sonst würde ich behaupten, der wäre Unternehmensberater.
Und dann ist ja quasi so dieses Thema mit Schutz des Lebens, Müttern und Vätern helfen, das ist ja dann wahrscheinlich schon direkt etwas, was dir sehr wichtig ist.
Ja, das ist mir sehr wichtig, aber bei Schutz des Lebens, da denkt man dann immer sofort an Abbruchgegner, die so militante Pro-Life-Geschichte.
Oh, das habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Okay, ich schon. Und mir ist schon die Selbstbestimmung der Schwangeren und Gebärenden sehr, sehr wichtig.
Ja, denke ich auch. Also deswegen, der Gedanke kam mir jetzt auch gerade gar nicht. Ich muss nur sagen, dass gerade in Bezug auf Religion hat man natürlich schon so dieses, okay, das werdende Leben ist super heilig und so weiter. Und das war jetzt gerade mein Gedanke. Als du dann in den Beruf gekommen bist, wie ist dann dieses Thema Pseudomedizin aufgeschlagen? Also ist das etwas, was von vornherein irgendwie da ist oder ist dir das erst irgendwie später gedämmert? Hattest du da schon irgendwie einen Bezug zu?
Tatsächlich war ich die das in unseren Studiengang gebracht hat. Rückwirkend ist es ziemlich peinlich, aber ich war die größte ESO-Bammel der Welt in unserem Studiengang. Und was man aber dazu sagen muss, obwohl von außen, also von den Lehrenden, nie Pseudomedizin thematisiert wurde, wurde ich auch nicht gebremst.
Wann und wo war das? Also nicht jetzt die Stadt, aber welchem Jahr hast du das gemacht? Und ich höre süddeutscher Raum bei dir raus?
Ja, ich bin aber fürs Studium nach Hessen gezogen.
Ah, okay.
Als ich angefangen habe, da war das gerade so möglich, das zu studieren, ohne vorher eine Ausbildung zu machen oder parallel. Und da war das alles eher noch so experimentell. Ich bin der erste Pfannkuchen. Und das war natürlich für alle Beteiligten aufregend.
Und in welchem Jahr sind wir da so ganz ungefähr?
2012 habe ich angefangen. Das ist schon ganz schön lang her.
Gefühlt nicht für mich. Ist, glaube ich, eine Frage des eigenen Alters.
Ja.
Aber das heißt, und dann bist du dahin und hast gesagt, Leute, ich bin ganz neu hier, aber lasst uns Geburtsschmerzen wegpendeln.
Ich habe gesagt, Leute, das ist voll krass. Ich habe schon ein Stipendium für eine Weiterbildung zur Andro-Hebamme.
Ja, das ist krass.
Und habe parallel zum Studium 3 Jahre Anthroposophie gelernt. Und also das war relativ zeitgleich dann fertig. Und was ganz spannend war, ich dachte eigentlich immer, ich wäre die alternativste und homöopathischste und aromatherapeutischste von allen und habe das auch so im Studium so ausgelebt. Und dann war ich Hebamme und ich habe das gar nicht gebraucht. Also mich hat mein Examen kuriert und tatsächlich die Inhalte der Weiterbildung. Weil das, was da an Dogmen gelebt wurde in dieser anthroposophischen Weiterbildung, das war so weit weg von meiner Lebensrealität.
Was ist das genau, was dich da kuriert hat? Was meinst du mit kuriert?
Wir hatten, also es ging über 3 Jahre und jedes Jahr hatte so einen Überbau. Einmal haben wir getöpfert, dann hatten wir Eurythmie, also diese Bewegungsübungen und dann gab es Singen. Und beim Töpfern haben wir eigentlich alle das Gleiche getöpfert. Und zwar aus einer Tonkugel Schritt für Schritt einen Embryo. Und während das ja nach außen immer sehr heimelig wirkt, hat dieser Töpferlehrer immer kritisiert, dass mein Embryo falsch ist. Und in dem Jahr, als wir Eurythmie gemacht haben, durfte ich nicht mitmachen, weil ich da schwanger war und da kriegt man Fehlgeburten davon.
Also ist das jetzt...
Also es war echt? Die Aussage.
Okay. Das klingt total wie ein Witz, ja. Ich wollte, so eine ähnliche Frage hatte ich auch im Kopf.
Ja. Nee, und ja. Wir haben uns da ja auch in Grundzügen kritisch mit Steiner auseinandergesetzt. Der Steiner hat ja viele wilde Dinge gesagt, von denen sich Anthroposophen heute auch distanzieren. Zum Beispiel, wenn man einen Kuchenteig rührt, wickelt sich die Nabelschnur des Kindes um den Hals.
Davon haben Sie sich distanziert?
Ja, also das ist nicht mehr so Thema. Aber es waren natürlich immer noch viele Strukturen und so eine ganz starke Hierarchie. Und es gibt schon Leute, die sind gleicher als andere unter den Anthroposophen. Und das hat mich sehr gestört, dieser elitäre Charakter auch.
Ist es denn so, dass über diese Erkenntnis, dass gerade in der Anthroposophie es viele Dinge gibt, die einem, ich nenne es jetzt mal, komisch vorkommen, ist dir dann auch schon so Globuli und Homöopathie und so weiter komisch vorgekommen? Also du hast ja auch gerade schon mit Auren und alles Mögliche ja schon angesprochen. Hat das dann auch betroffen, dass du damit nicht mehr so zurechtkamst, oder war das dann ein schleichender Prozess?
Nee, also es war tatsächlich so, dass ich mit dem ersten Tag meiner Berufstätigkeit überhaupt gar kein Bedürfnis hatte, Homöopathie oder Anthroposophie oder irgendwie sowas anzuwenden. Mit Aromatherapie habe ich länger gebraucht, weil es einfach geil riecht. Und ich halt glaube, wir wissen ja, dass Berührung positive Effekte auf die Menschen hat. Und ich glaube schon, dass wenn das für die Person gut riecht, dass es noch mal schöner ist. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass, wie in manchen aromatherapeutischen Büchern behauptet, jetzt Neroli gegen was auch immer hilft.
Würdest du denn sagen, dass so dieses "Ich habe es nicht gebraucht" dich dann dazu geführt hat, auch zu sagen, okay, ist das denn auch wissenschaftlich haltbar, was ich da gelernt habe? Oder ist dieses "Ich habe es nicht gebraucht" dann halt quasi erstmal alles gewesen?
Erstmal war es alles, aber das hat schon gereicht, dass Leute positiv auf mich aufmerksam wurden. Ah. Und dann kam das so Schritt für Schritt zu erklären, warum man das nicht braucht. Und dann im nächsten Schritt auch, warum es Murks ist, es zu machen.
Aber wie bist du denn da positiv den Leuten aufgefallen? Es gibt ja letztlich nur zwei Wege. Der eine Weg ist, die Leute sind da vor dir und sagen: Wie ist das jetzt mit dem Kuchenteig rühren? Ich habe was im Netz gelesen. Keine Ahnung, also dass die Leute aktiv dich quasi jetzt in Anführungsstrichen konfrontieren mit Dingen, die sie gehört haben oder von denen sie dachten, dass die passieren. Oder, so war das zum Beispiel bei meiner Frau und mir, dass wir der Hebamme zu Beginn direkt gesagt haben: Du, wir haben mitbekommen über den Geburtsvorbereitungskurs, du machst die und die Sachen. Das ist aber nichts für uns. Ist das für dich okay? Also wie war da, wer hat da, also weißt du, wie kam dieses Feedback? Also was kam bei dir an? Wie?
Also es war so, dass meine ersten Betreuungen überwiegend Naturwissenschaftlerinnen waren. Und denen ist einfach positiv aufgefallen, dass sie eine Vorstellung von Hebamme hatten und ich der in einer positiven Weise nicht entsprochen habe.
Also nicht von den Kindeseltern, sondern von deinen Fachanleitern quasi.
Nee, doch. Also in meinen Betreuungen, also wo ich Wochenbetten betreut habe.
Jetzt verstehe ich es erst. Genau. Entschuldige, ich habe gar
nichts. Na, alles gut. Und die haben eben am Ende des Betreuungszeitraums gesagt, sie fanden das eben so cool, weil sie eben Angst davor hatten, dass ich mit Globuli ankomme. Mhm. Und das hat mich natürlich positiv bestärkt.
Wie ist das Bild denn, was die gehabt haben? Und also was haben die dir erzählt? Was ist das Vorurteil?
Also das Vorurteil, das die in sich getragen haben und das wir ja alle manchmal haben, ist die im Leinen-Walle-Kleid daherkommende, mittel- bis sehr alte Dame mit ihrem Lederköfferchen. Gut, das habe ich lieb's. In dem Birkenstock sommers wie winters. Und dann kommt die und packt halt bei Pathologie erstmal ihre Tarotkarten aus. Mhm. Und ich kam halt und habe gesagt, oh, das gefällt mir nicht, wir nehmen mal Blut ab.
Mhm. Ich bin überrascht, dass du jetzt Tarotkarten ansprichst, denn ich habe das Vorurteil ganz stark auf Osteopathie, Bachblüten und Globuli vor allem. Also mit Tarotkarten, Pendeln und Co., das ist für mich nochmal ein Schritt weiter. Ich habe gedacht, also was ist meine Vorstellung, dass unter Hebammen halt vor allem diese Natur, also diese als halt Naturheilkunde geltenden Methoden sehr verbreitet sind.
Also ich glaube tatsächlich, dass von den Dingen, die Hebammen am ehesten anwenden oder empfehlen, Osteopathie ganz oben steht.
Ja, okay.
Ich glaube, dass Homöopathie und TCM, vor allem Akupunktur, relevant ist, weil das einem auch immer wieder als von irgendwelchen Leuten als evidenzbasiert suggeriert wird. Und wenn man dann keine eigene Methodenkompetenz hat, dann glaubt man es vielleicht. Und also Aromatherapie ist großes Thema bei den Hebammen.
Okay. Also vielleicht ganz kurz, meine Podcast-Hörer sind ja genauso schlau wie ich. Also TCM heißt traditionelle chinesische Medizin. Für den einen, der sich jetzt in meinem Podcast verirrt hat und den Begriff nicht kennt. Ne? Aromatherapie, warum? Ist das, ja, du hast ja gerade gesagt, es riecht dann schön. Ich weiß, als wir im Kreissaal ankamen, roch es da auch schön. Ich habe bis du das jetzt gerade gesagt hast, mir aber nie Gedanken darüber gemacht, ob das Aromatherapie war, sondern meine Frau und ich fanden einfach schön, dass es schön riecht.
Ja, und das ist super. Also ich finde es auch schön, dass es schöne Gerüche gibt, weil es gibt ja auch andere Gerüche, die in Kreissälen Überhand nehmen können. Und deswegen müssen wir auch einfach wahnsinnig viel lüften und können auch gezielt mal mit einem Duft arbeiten.
Aber da ist ja auch erstmal gar nichts Pseudomedizinisches dran, sondern die Aufladung ist es ja. Also, dass man halt irgendwie sagt, man kann zum Beispiel mit einer gewissen Aromakomposition irgendwelche bösen Geister verjagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es funktioniert.
Also am beliebtesten im Kreissaal, und das findet sich wahrscheinlich in fast jedem, ist Lavendel und Zitrone, weil man dem nachsagt, dass wenn die Herzfrequenz des Kindes sehr, sehr hoch ist, dann gibt man der Gebärenden einen Tupfer mit ein bisschen Lavendelöl drauf, damit sich das Kind wieder beruhigen kann. Und wenn die Herztöne eher so verpennt sind und wir hätten das Kind gerne aktiver, dann wird versucht, mit Zitrusdüften das Kind wieder anzuregen.
Mhm. Ah, okay, also gar nicht so. Und ich hatte immer gedacht, guck mal, ich habe von Aromatherapie tatsächlich überhaupt keine Peilung. Ich dachte immer, das wäre so ein Entspannungsmachungsding, weißt du? Aber das geht tatsächlich so weit, dass man Kausalitäten mit Blick auf mutmaßlich medizinische Wirkungen annimmt, ja?
Genau, und da gibt es ja ganz gute Daten, dass es eben nicht dieses eine Öl diese Wirkung hat, sondern dass wir einfach Wohlbefinden fördern können. Und dadurch natürlich indirekt auch Schmerzreize weniger stark wahrgenommen werden, je mehr Wohlbefinden herrscht.
Ich finde ja immer, dass diese ganz sachliche Herangehensweise total gut ist. Also wenn man jetzt halt sagt, so okay, wir möchten, dass es, bleiben wir bei der Aromatherapie, gut riecht und dass eben wir das Wohlbefinden steigern. Wieso glaubst du, dass es gerade unter Hebammen diese Aufladung braucht, dann noch daneben?
Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen historisch bedingt ist. Es gab Zeiten, in denen hatten Hebammen sehr, sehr viele Möglichkeiten und denen wurde sehr viel Kompetenz zugesprochen. Und sie hatten auch die Möglichkeit, sehr viele echte Medikamente zu nutzen. Also eine Hausgeburt vor 100 Jahren war überhaupt nichts esoterisch Aufgeladenes, sondern es war die normale Art zu gebären. Die Hebamme war pragmatisch, die hatte alle notwendigen Medikamente dabei. Mhm. Und mit dem, dass Geburt in die Klinik gewandert ist, und ÄrztInnen ja auch die Vorsorge und die Geburtsleitung übernommen haben, haben Hebammen ja eher einen Kontrapunkt setzen müssen. Es gab ja sehr lange auch übelste Grabenkämpfe, die ja regional teilweise bis heute anhalten zwischen den Berufsgruppen, dass wir Hebammen, ÄrztInnen unterstellen, dass sie immer nur an potenzielle Risiken denken und nicht fürsorglich sind und am liebsten alle zum Kaiserschnitt drängen. Und da hat sich eine Hebammenarbeit ausgebildet, die einfach das komplette Gegenteil war. Nicht die Medikamente, nicht die Klinik. Und ich glaube, davon emanzipieren wir uns jetzt wieder.
Die Hebammen wollten halt quasi ihren Sinn nicht verlieren. Also man wollte halt sich selber nicht abschaffen.
Ja, und ich glaube, es war auch gut, dass es einen Kontrapunkt gibt. Dass man nicht nur pathologiezentriert denkt und dass man nicht nur davon ausgeht, dass eine Geburt überwacht werden muss, in einer Klinik stattfinden muss, immer nur die Risiken gesehen werden, sondern die Schwangeren wollen ja auch umsorgt werden und die wollen individuell gesehen werden und die wollen mit Zeit gesehen werden. Ich meine, der Aspekt hat schon seine Daseinsberechtigung.
Welche Rolle spielt dann jetzt die Pseudomedizin oder die alternativen Methoden? Wieso sind die bei diesem Ich will gesehen werden, jetzt zum Beispiel die werdende Mutter, so wichtig?
Also ich glaube, da haben wir tatsächlich diese zwei Blickwinkel. Die Schwangeren, die so geprägt sind von ich bin schwanger, ich darf ja keine Medikamente nehmen oder ich möchte nichts nehmen, weil ich diesem kostbaren Kind nicht schaden möchte. Und irgendwie herrscht in unseren Köpfen die Sorge, dass Medikamente grundsätzlich das Kind schädigen. Da hat ja dieser Contergan-Skandal auch massiv dazu beigetragen. Und es ist wichtig, dass wir Medikamente gut erforschen. Aber das schürt auch Ängste. Und dann denkt man sich, na ja, so Globuli, das ist ganz sanft und natürlich. Das traue ich mich zu nehmen. Und dann fordern die das auch manchmal ein. Und bei den Hebammen ist es so, ich bin ganz ehrfürchtig, was gerade für eine Generation von Hebammen ausgebildet wird. Das sind so krass gute Wissenschaftlerinnen dabei. Und auch da ist es manchmal so, wenn die dann in der Arbeitsrealität auf regional bedingt auf viele Schwangere treffen, die das eben auch einfordern mit den Globuli, dass sie sich halt dann denken, okay, wird nichts schaden, machen wir es halt. Und der Nächsten, wenn sie das halt fünfmal gehört haben, ja, gibt es denn nicht noch Kügelchen, die ich nehmen kann, der Sechsten empfehlen sie halt dann gleich proaktiv.
Das heißt, wir haben hier die Situation, dass die Selbstwirkung der Hebammen auf die Ängste der Schwangeren trifft. Und dieses Konglomerat an Gefühlen führt dann dazu, dass alternative Methoden ja an Gewichtigkeit gewinnen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Es gibt eine spannende Umfrage, die eine Hebammenzeitschrift gemacht hat unter Hebammen. Die Fragestellung war, durch Forschungsergebnisse gibt es ja berechtigte Kritik an der Wirksamkeit von Homöopathika. Wenden Sie das dennoch weiterhin an? Und das sind natürlich nur Einzelstimmen dann veröffentlicht worden. Leider keine Statistik. Und da war von, ich hatte nie das Gefühl, Homöopathie zu brauchen, über nein, ich arbeite evidenzbasiert, bis hin zu, in meiner Betreuung hat es immer gut geholfen, natürlich nutze ich das trotzdem weiter.
Was würdest du denn sagen, die Frage geht mir die ganze Zeit durch den Kopf, welchen von den Hebammen, die ESO-Verfahren anwenden, ne? Hast du ein Gefühl dafür, weil ich glaube, Studien wird es jetzt nicht in der Breite geben, wie viele von denen wissen, dass das nicht evidenzbasiert ist?
Ich glaube, dass immer noch nicht jedem bekannt ist, was evidenzbasiert ist.
Ja.
Ich frage immer, wenn ich einen Vortrag halte über evidenzbasiertes Arbeiten als Hebamme, wer sich als evidenzbasiert Arbeitenden einschätzt.
Ja.
Und da melden sich relativ viele, weil das sind ja Menschen, die aufgeschlossen sind dem Thema gegenüber. Sonst wären die ja nicht da. Und wenn ich dann aber frage, wendet ihr Akupunktur an, empfehlt ihr Osteopathie, dann melden sich da auch einige. Weil es halt einfach immer noch, es gibt immer wieder irgendwelche Artikel in Zeitschriften oder Blogartikel oder so, die einem suggerieren, es gäbe irgendwie eine saugeile Studie und die hätte festgestellt, dass jetzt das doch gegen irgendwas hilft.
Das heißt, man will aber trotzdem als Hebamme nicht einfach irgendwie Quatsch empfehlen, sondern man sagt halt, okay, die Osteopathie empfehle ich, weil ich glaube oder fälschlicherweise glaube, es gäbe dafür eine Evidenz.
Genau. Ich glaube tatsächlich, dass der Wille, grundsätzlich gute Sachen zu empfehlen, die auch Hand und Fuß haben, sehr, sehr weit verbreitet ist.
Jetzt meinst du mit Hand und Fuß, aber sind wissenschaftlich, ne?
Weil, ja, genau.
Bei gute Sachen, das unterstelle ich jetzt erstmal jeder Hebamme.
Genau, also jede Hebamme
möchte gut arbeiten, ne?
Ja. Ja. Aber es gibt sehr viele, die einfach auch wissenschaftlich orientiert arbeiten wollen. Aber es ist ja nicht immer leicht zu erkennen, was ist denn eigentlich jetzt wissenschaftlich fundiert. Und da arbeiten wir dran.
Gibt es eigentlich auch männliche Hebammen?
Ja, 30 oder 40.
In ganz Europa oder?
Nee, in Deutschland. Also das ist aber auch massiv hochgegangen. 2012 waren es noch 3.
Wow.
In Spanien sind es, glaube ich, 10% und in Frankreich sogar noch mehr. Aber in Frankreich war es schon immer ein Studium.
Mhm. Ah. Wie wäre denn der richtige Begriff? Wie spreche ich eine männliche Hebamme an?
Hebamme.
Okay.
Alles klar. Genau, hätte ich auch genauso gemacht.
Hätte ich auch gedacht, ja.
Genau. Also das ist noch nicht so lange so. Früher nannte man die Entbindungspfleger. Aber das klingt einfach total weird.
Ja.
Ein bisschen, ja.
Das klingt pathologisch.
Ja.
Ne?
Und es ist ja eben eine Situation, das haben wir ja gerade auch schon gelernt, die sehr stark von Emotionen geprägt ist. Ne? Und da ist das ja irgendwie klar, dass man diese kühle Art auch gar nicht haben will. Jetzt hast du gerade gesagt, dass die neueren oder die heranwachsenden Hebammen großartige WissenschaftlerInnen sind. Ist es denn da immer noch so, dass man den falschen Studien aufsitzt und halt denkt, dass Globuli und Co. wissenschaftlich evident sind? Oder würdest du unter großartige Wissenschaftlerinnen sehen, dass jetzt quasi auch diese Methoden schon hinterfragt werden? Also kommt die neue Generation da eher voran in diesem Verhältnis zu Wissenschaft?
Ja, definitiv. Also es ist so, dass die ich schätze wirklich die allermeisten Hebammenprofessorinnen extrem. Mhm. Ich schnuppere ja selber auch so ein bisschen in die Welt der Lehre rein. Und ich glaube, dass die methodisch richtig gut ausgebildet werden. Und ich stehe ja auch immer wieder in Kontakt mit werdenden Hebammen, die bei mir ihren Ausbildungsanteil Freiberuflichkeit verbringen. Oder auch so über die sozialen Medien. Und in den wenigsten Hochschulen wird Pseudomedizin als Alternative zur Medizin dargestellt.
Cool.
Was es aber halt immer mal wieder gibt, ist, dass sich einzelne Vorträge reinschleichen. Dass halt da diese eine Lehrbeauftragte ist, von extern, die da schon immer ist. Oder dass Firmen Lehrveranstaltungen kapern oder eben Treffen von werdenden Hebammen und sich dann natürlich sehr positiv darstellen können. Und es gibt halt immer Leute, das gibt es ja im Beruf der Ärztinnen und wahrscheinlich auch bei den Psychotherapeutinnen, die, egal was sie gelernt haben, trotzdem was anderes machen.
Jetzt eine Frage, jetzt mache ich mal eine Frage so aus dem Volk, die mir oft gestellt wird. Ich habe tatsächlich ja viel auch mit Eltern zu tun, berufsbedingt, weil ich ja fürs Familiengericht arbeite. Und ab und zu geht es auch da um Pseudomedizin oder nicht. Und eine Aussage, die immer kommt, aber auch im Privaten immer: Wo ist denn dein Problem? Wenn die Frauen doch schulmedizinisch betreuen, nicht meine Wortwahl, schulmedizinisch betreut werden. Wieso willst du denen dann die anderen Sachen nehmen, wenn die doch die schulmedizinischen machen? Warum bist du so missgünstig? Anna, warum bist du so missgünstig?
Ja. Also, ich lasse die ja erstmal einwerfen, was sie wollen. Ich kläre sie drüber auf, dass es dafür keine Daten gibt, dass es in irgendeiner Form wirken könnte. Ja. Aber wenn das sind erwachsene Personen, die dürfen machen, was sie möchten. Wenn ich sehe, dass es gefährlich wird, werde ich schon strenger.
Hast du ein Beispiel, damit der Hörer sich vorstellen kann, was ist, weil die meisten haben jetzt die Globuli vor Augen, wir haben gelernt, ich kann an Dingen riechen, das ist ja alles nichts, was dem werdenden Kind erst einmal schadet.
Aber wir haben zum Beispiel, dass Leute denken, dass Interventionen in der Schwangerschaft, die etabliert sind und die eigentlich Schaden vom Kind abwenden sollen, als potenziell schädlich wahrgenommen werden oder als Masche der Pharmaindustrie, um möglichst viel Geld abzugreifen. Als Beispiel zum Beispiel der orale Glukosetoleranztest. Da möchten wir feststellen, ob eine Schwangere schwangerschaftsbedingt unter Diabetes leidet, was tatsächlich negative Auswirkungen auf das Ungeborene haben kann. Im absoluten Worst Case bis hin zum Tod. Und es gibt Leute, die denken, schon diesen Drink für die Messung muss man in der Apotheke besorgen. Da verdienen die ja schon unendlich viel. Und wenn ich dann Insulin spritzen muss, dann kann sich ja der Pharma-Mensch gleich seinen neuen Tesla kaufen. Und ja, da gibt es große Sorgen, dass man sie kränker macht, als sie sind.
Das heißt, die behandeln dann, damit ich das verstehe, die behandeln dann einen Schwangerschaftsdiabetes nicht?
Nee, die diagnostizieren den gar nicht.
Ah, okay. Blöde Frage. Ja, merke ich gerade.
Und aber auch wenn das diagnostiziert wurde, haben sie eher Angst, dass sie fälschlicherweise diesen Stempel aufgedrückt bekommen haben, als dass man ihnen aus Versehen eine gesunde Schwangerschaft bescheinigt hätte können. Und da ist es natürlich schon ein Punkt, also da kläre ich sehr deutlich drüber auf. Und die Schwangeren haben Rechte, die dürfen alles ablehnen, aber sie müssen wissen, was es bedeuten kann. Und wenn es um die Kinder geht, wenn die dann auf der Welt sind, dann ist ja auch, ne, wir hatten ja bei der SCAPCON-Konferenz das Thema Prophylaxen. Da gibt es ja auch immer wieder Sorgen, ob das vielleicht der Einstieg in die Drogenabhängigkeit ist, wenn ich jeden Tag eine Vitamin-D-Tablette nehme. Und da kann man natürlich mit Studien argumentieren, aber man erreicht nicht jeden mit Studien.
Moment, also wenn man Globuli einwirft, wirft man ja auch was ein. Also wer kommt denn auf...
Aber das ist ja die gute Pharmaindustrie.
Ach so. Ich bin etwas überrascht. Also was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass wir hier mit den Ängsten, dass hier mit den Ängsten der Schwangeren gespielt wird. Ne? Also halt jede Schwangere möchte was Gutes tun, möchte dem Kind nicht schaden. Und offensichtlich hat die Medizin auf diese Ängste, auf dieses emotionale Bedürfnis keine Antwort. Und in diese Kerbe können jetzt Hebammen oder wer auch immer reinschlagen mit vermeintlich sanften Lösungen, wodurch dann möglicherweise hilfreiche Dinge und sogar nötige Meditation irgendwie verschleppt wird.
Genau. Und das ist der Punkt, an dem ich streng werde. Wenn ich sehe, ein Kind oder eine Schwangere braucht ganz, ganz dringend medizinische Therapie, dann bin ich auch verpflichtet einzugreifen.
Das finde ich sehr stark von dir, dass du das so machst. Wie kommt das denn in deiner Community an? Also gibt es einen starken beruflichen Druck, dass auf dich und auf andere wissenschaftlich arbeitende Hebammen, dass man ja Globuli benutzt, dass man Aromatherapie benutzt, Akupunktur und Co. Weil du hast gerade ja schon gesagt, dass sich auch diese Vorträge immer wieder einschleichen, dass sich gewisse Pharma-Player da auch immer wieder reinkommen und halt sagen, komm, push doch unsere Methoden. Gibt es da einen sozialen und beruflichen Druck auf dich?
Also es gibt sicher Regionaldruck seitens der Eltern. Mir wurden auch schon Betreuungen abgesagt, weil ich keine echte Hebamme bin.
Wow.
Und es gibt sicher in der Hebammen-Community manchmal Druck untereinander. Der ist aber sehr regional begrenzt. Na, es gibt ja Hebammen, die ihre gesamte Karriere auf Pseudomedizin aufbauen. Und wenn dann da so eine Anna daherkommt und sagt, aber das hilft doch gar nicht, dann fühlen die sich persönlich angegriffen.
weil es ja auch ein persönlicher Angriff ist. Wenn ich mich definiere über ein pseudomedizinisches Verfahren und jemand daran rüttelt, dann muss mich das ja zutiefst persönlich kränken, ne?
Und was es aber zum Beispiel nicht gibt, ist irgendwie ein, also es gibt weder einen Druck in der Ausbildung oder im Studium, dass man sich aufgeschlossen gegenüber pseudomedizinischen Methoden zeigt. Und auch, also wenn wir jetzt den Dachverband, in dem ich über meinen Landesverband Mitglied bin, sehe, die sehen auch keine Notwendigkeit für pseudomedizinische Maßnahmen.
Das heißt, vom Prinzip her ist es eigentlich eine Zunft, die wissenschaftlich arbeiten möchte und Gutes tun sowieso, ne? Also ich glaube, keiner von uns hier in dieser Runde und auch unter den HörerInnen zweifelt an, dass dass Hebammen das Beste für die Babys wollen. Jetzt mal ein paar Ausnahmen wird es immer geben. Aber unabhängig davon, an sich ist die Ausbildung evidenzbasiert. Der Dachverband sagt, so, hier arbeitet bitte evidenzbasiert. Und dann kommt das halt mit der Pseudomedizin eher durch die Hintertür.
Es kommt durch die Hintertür und es gibt halt wie in jeder Berufsgruppe auch Einzelne, die wirklich sehr, sehr überzeugt sind.
Aber fällt denn, mich hat ja gerade diese Begrifflichkeit genutzt, arbeitet evidenzbasiert. Fällt diese Begrifflichkeit oder ist es so, dass man quasi eine Positivliste benennt, ohne aber zu sagen, weißt du, wie ich meine, dass man sagt, das und das sind die Sachen, die wir machen, man aber nicht sagt und wir hinterfragen aber stets, ob das auch wirklich funktioniert. Also, weißt du, wie ich meine?
Ja, ich überlege gerade, also wir arbeiten halt in verschiedenen Kontexten. Also wir haben ja mit der Deutschen Gesellschaft für Hebewissenschaft auch eine medizinische Fachgesellschaft, die sich mit Evidenzen und Leitliniengestaltung auseinandersetzt und ja auch in den ganzen Leitlinienkommissionen mit drin sitzt, so wie die Gyns und Pädiater eben auch. Wir sind ja eigentlich ans Hebammengesetz gebunden, wo ganz klar drin steht, die Grundlage unserer Arbeit ist Wissenschaft. Mhm. Und ich meine, es gibt halt Leute, die forschen gezielt. Und ich persönlich sehe das ja als Dienstleistung für meine praktische Arbeit, sodass ich dann wieder drauf zurückgreifen kann. Und wir befinden uns halt jetzt in so einer Umbruchssituation, wo man von Fortbildungen, die sehr breit gefächert waren und wo man im Sinne der breiten Fächerung auch immer wieder pseudomedizinische Angebote hatte, um möglichst viele verschiedene Hebammentypen zu erreichen, hin zu einer Fortbildungsstruktur, wo man wirklich auf wissenschaftliche Grundlagen achtet.
Das ist ja erstmal schon mal sehr erfreulich. Also auch da fühle ich mich wieder bestätigt in der Annahme, dass von außen erstmal alles gegeben ist dafür, dass Globuli eigentlich keinen Platz haben dürft.
Und dann, also es ist total spannend. Manchmal sind wir vielleicht auch kommunikativ schlecht oder ich bin auch noch zu tüdelig, weil ich sag manchmal Sachen, und es kommt trotzdem nicht bei den betreuten Familien an.
Wie meinst du das?
Es geht ja bei diesen pseudomedizinischen oder teilweise sogar gefährlichen Dingen nicht immer nur um Globuli und Nadeln. Es gibt ja auch Tees. Tees, die früher wild empfohlen wurden, die wir jetzt kritisch hinterfragen. Ich sage das dann immer im Geburtsvorbereitungskurs, wir haben keine Studie, die beweist, dass TXY sehr, sehr gefährlich ist. Wir haben aber berechtigte Verdachtsmomente und wir wissen aber durch Studien, dass er nicht hilft. Und dann erzählt mir die Frau bei der nächsten Vorsorge ganz stolz, sie hat jetzt endlich den Tee gekauft. Und dann erzählt sie mir nach der Geburt, das, was ich befürchte, ist eingetreten und ist ganz entsetzt, weil die Ärztin sie geschimpft hat, dass sie diesen Tee getrunken hat.
Das heißt also, man hat schlafende Hunde geweckt, indem man das überhaupt aufgeführt hat.
Ich weiß es nicht, weil manche Sachen sind ja auch medial sehr präsent. Und dann heißt es immer, alle Hebammen empfehlen das. Und dann kommentieren 17 Hebammen drunter, also ich nicht. Ich kenne keine, die das empfiehlt. Und dann wird man halt gelöscht und blockiert.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe ja nur, also ich persönlich war jetzt nicht schwanger. Das mag nicht überraschen. Aber ich habe zwei Schwangerschaften aus nächster Nähe mitbeobachten können bei meiner Frau. Und wir sind beide evidenzbasiert, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir haben aber bei uns beiden etwas ganz Spannendes gemerkt. Und darüber würde ich gerne einmal kurz deine Meinung haben, wie man das lösen kann. Wir haben beide gemerkt, dass im Rahmen der Schwangerschaft du genau das, was du vorhin benannt hattest, hast, dass du nämlich die, nicht alle haben das, aber wir hatten das, diese konstante Angst, nur nichts einnehmen, was jetzt dem werdenden Kind schaden kann. Bis hin zu völlig abstrusen Speisevorschriften, die auch keiner erklären konnte und wo wir uns irgendwann entschlossen haben, die Aussage, du darfst auf keinen Fall Rucola essen, außen vor zu lassen. Du wirst als Elternteil, das das erste Kind kriegt, oder als Eltern, die das erste Kind kriegen und da eben so unterwegs sind wie wir, nur verunsichert. Alle sagen dir, was du nehmen darfst, aber vor allem, was du nicht nehmen darfst, nicht essen darfst. Und dann kommst du an den Punkt, wo irgendwelche Probleme da sind. Bei meiner Frau zum Beispiel, die hatte massivstes Sodbrennen. So, und dann liest du in all diesen Beipackzetteln, selbst von Sachen wie Saab Simplex oder so, also Sachen, die eigentlich ja nur physikalisch und nicht chemisch wirken, ja, während der Schwangerschaft sollte, es gibt keine Evidenz, dass es schädlich ist, aber seien Sie vorsichtig. So, dieser Satz führte bei uns beiden dazu, dass meine Frau gesagt hat, dann mache ich das alles nicht, weil das könnte ja bei mir vielleicht doch der eine erste Fall sein. Und in diese Verunsicherung rein erinnere ich mich an zwei Situationen, wo meine Frau und ich uns anguckten und sagten, ja, was gibt es denn an Sachen, die nicht wirken, wo ich zumindest den Placebo-Effekt mitnehmen kann, damit ich irgendwas an meiner Selbstwirksamkeit machen kann. Und da hatte ich das Gefühl, das sehr deutliche subjektive Gefühl und meine Frau auch, also wir hatten ein N von 2, dass es kein Angebot in der Versorgungsstruktur gibt, dass das wertschätzend auffängt, sondern die Aussage ist nur, ja, können Sie halt nichts nehmen, Sie könnten ja das und das probieren, aber müssen Sie selber wissen, man weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch schädlich ist.
Das könnten wir Hebammen sein, die das wertschätzend auffangen.
Ja, aber kriegt man eine Hebamme vor der Geburt im Ruhrgebiet? Kriegst du nicht, wenn du nicht zwei Jahre davor dich bewirbst.
Ja. Ja, also ich finde diesen Punkt mit diesen Beipackzetteln tatsächlich sehr wichtig. Ich meine, es ist so, dass dieser Satz in allem drin steht, auch bei Medikamenten für Neugeborene und so weiter. Das resultiert aus Haftungssorgen der Pharmafirmen. Ich sage den Schwangeren immer von Anfang an, dass dieser Satz pups egal ist, weil der einfach überall drin steht. Dass es ja zum Glück medizinische Datenbanken gibt, die auch Schwangeren direkt zugänglich sind. Und wenn das Medikament da nicht gelistet ist, dann können die Hebamme, die Apothekerin, die Ärztin dort anrufen. Da haben wir in Deutschland 2. Das ist einmal an der Charité Embryotox. Die sind sehr anwenderfreundlich, weil die sogar eine App haben und eine Website. Und da stehen dann Standardmedikamente, viele Antidepressiva, Antibiotika, Schmerzmittel, wunderschön aufgedröselt. Erstes Schwangerschaftsdrittel, zweites, drittes Schwangerschaftsdrittel und Stillzeit. Und wir haben in Ulm Reprotox, da kann man anrufen.
Das sind jetzt schon mal ziemlich coole Tipps, womit man ja, so ein bisschen mehr Rationalität reinbekommt. Aber ich glaube, Sebastian, das ist genau der Punkt. Das will man ja eigentlich gar nicht. Man hat ein emotionales Bedürfnis, worauf die Medizin keine Antwort hat.
Ja, das emotionale Bedürfnis entsteht ja, ne? Also das Bedürfnis im ersten Moment war, ich will, dass dieses scheiß Sodbrennen endlich endet. Und keiner kann mir irgendetwas geben und dann mich hilfsweise irgendwie beruhigen. Und das ist ja eine Situation, für sich selber nimmt man ja, also bei uns war es so, ich denke, also meines Erachtens ist das bei der Mehrheit der Eltern auch so, auch wenn ich in meinen Fällen anders Dinge erlebe, aber generell ist man ja bereit, für sich selber höhere Risiken in Kauf zu nehmen als für das werdende oder dann geborene Kind. Und das, glaube ich, ist so ein Problem, wo ich oft den Eindruck habe, zumindest die medizinischen Professionen fühlen das nicht.
Das stimmt.
Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und theoretisch, das ist wieder das, ne, da sind wir wieder im pauschalen Denken, man muss Leute durchschleusen. Und theoretisch hätten wir Hebammen die Möglichkeit, uns eben sehr viel Zeit zu nehmen in der Schwangerschaft. Also ich mache das tatsächlich so, dass ich fast alle Schwangeren mit Beschwerden in der Praxis sehe. Und dann auch schon wieder dieses, okay, wir hocken uns zusammen, wir haben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde dafür eingeplant und reden dann über das Sodbrennen und was man machen kann. Und dann gibt es halt so einen Eskalationsplan von, okay, fancy Tipps, auf die irgendwelche Leute, die ich mal betreut habe, schwören, die vielleicht einer Person jemals geholfen haben, aber nicht gefährlich sind. Oder okay, man muss gucken, manchmal liegt Sodbrennen ja auch was Pathologisches zugrunde, aber finde dann mal einen Arzt, der eine Magenspiegelung macht bei einer Schwangeren. Und dann bis hin zu frei verkäufliche Medikamente und auch verschreibungspflichtige Medikamente. Und dann ist es auch so, wenn die das durchprobiert haben und dann mit ihrem Zettelchen zum Hausarzt gehen und sagen, hier, Embryotox sagt, das ist safe, dann kriegen die das auch.
Eine Sache ganz kurz, bevor das hier falsch stehen bleibt. Die Hebamme, die wir hatten, bevor hier ein falscher Klang kommt, die war super, die hat beide Geburten betreut. Das war eine zutiefst esoterische Hebamme, die uns auch im Vorfeld betreut hätte, wenn sie Zeitfenster gehabt hätte. Die war ganz toll, auch wenn wir sofort miteinander klargestellt hatten, was wir nicht so sehen. Das hat sie sofort akzeptiert. Sie hat die Nachgeburt meines ersten Sohnes dann mitnehmen wollen, hat sie dann auch gemacht. Aber eine ganz tolle Frau. Nicht, dass jetzt hier ein Eindruck entsteht, das war eine super tolle Hebamme, bei der wir uns wohlgefühlt haben und die sofort akzeptiert hat, dass wir all die Sachen nicht wollten. Wir haben dann den einen kurzen auf ein Fell gelegt, weil in diesem Fell irgendwas irgendwie sein soll, gehopst wie gesprungen, aber das war auch das Einzige.
Ich glaube, das ist aber auch ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht auch nochmal klarstellen sollten. Es ist jetzt ein bisschen spät in der Sendung, aber niemand unterstellt hier Hebammen was Schlechtes. Also die meisten werden einfach gut arbeiten oder zumindest gut arbeiten wollen. Leider hat aber der Einsatz von alternativen Methoden nicht immer nur gute Resultate. Im besten Fall ist es einfach ein Placebo-Effekt, der da erzeugt wird, und im schlimmsten Fall hat das halt schlimme Folgen. Ja, jetzt bist du, Anna, sehr, sehr stark darauf bedacht, aufzuklären und zu sagen, hey, guck doch mal, wie wir wissenschaftlich arbeiten können, hinterfragst und bist auch mit der wissenschaftlichen Methode vertraut. Wie würdest du denn sagen, reagiert die Community darauf?
Überwiegend total positiv. Ich habe so eine kleine, aber feine Community über ganz Deutschland, bis hin nach Österreich verstreut, wo wir uns auch echt austauschen. Und was mich immer sehr zuversichtlich stimmt, was unsere Arbeit angeht. Ich habe Kolleginnen, die sagen, boah, ich habe einfach gar nicht die Nerven, mich da mit Datenbankrecherche zu befassen. Und das kann ich akzeptieren, weil das geht halt alles von meiner Schlafzeit weg. aber die sind sehr offen, das dann umzusetzen. Und ich meine, es gibt natürlich schon Leute, die evidenzbasierte Medizin immer mit Kaltherzigkeit gleichsetzen. Mhm. Und die sind manchmal schwer zu erreichen.
Hast du denn schon großflächig irgendwie negative Erfahrungen gemacht? Weil du hast ja gerade schon gesagt, dass man sich auch in seiner selbst ja sehr stark angegriffen fühlen kann. Dann wird das ja wahrscheinlich auch schon mal dir entgegengeschlagen sein, oder?
Ja, das ist total spannend. Ich äußere mich ja da sehr klar. Und das Feedback, das bei mir persönlich ankommt, ist überwiegend sehr wertschätzend. Das ist manchmal kritisch, aber konstruktiv kritisch. Und dann kommt man auch gut ins Gespräch. Aber es gibt natürlich auch wilde Situationen, wo einem dann einer erzählt, der Nachbarshund, der Katze von Bauernhof hinten links, dessen Besitzerin und da die Friseurin, die haben gesagt, das. Und die hassen dich voll. Und am besten sagst du sowas nicht mehr, weil das darf man nicht sagen.
Ich habe gerade so einen Gedankengang, weil du ja sehr positiv darüber sprichst, wie das meist angenommen wird, gerade in deiner Community und was du sagst, wie die Neuen, die Nachkommen halt so sind. Und ich glaube ja immer so, dass Gesellschaften sich oft in so Pendelbewegungen vorwärts bewegen, weißt du? Und ich habe im Moment, und wenn ich sage im Moment vor dem Hintergrund meines Alters, dann meine ich die letzten 10 Jahre, den Eindruck, dass einerseits es so ist, wie du sagst, natürlich, weil du erzählst kein Blödsinn so, du hast viel tiefere Einblicke, als ich die haben kann. Ich aber andererseits wahrnehme, dass eben so Alternativangebote wie Hausgeburten, irgendwelche Geburten in der Natur auf dem Vormarsch sind. Und ich frage mich gerade, ob das A, ob das wirklich auf dem Vormarsch ist oder eine verzerrte Wahrnehmung bei mir, und B, sollte es auf dem Vormarsch sein, ob das nicht quasi wieder die nächste Pendelbewegung zurück ist, weil ihr, sag ich jetzt mal, Hebammen immer wissenschaftlicher werdet.
Das ist ein guter Punkt. Aber ich muss zuerst sagen, die Hausgeburt im Niedrigrisikokollektiv ist Ort der Wahl. Wissenschaftlich gesehen.
Was ist denn ein Niedrigrisikokollektiv? Wählen die dann also, Abgeordnete, wenn die, oder?
Nee, also die Schwangeren, die sich für eine außerklinische Geburt mit Hebamme interessieren, die werden sehr, sehr stark risikoselektiert. Also es gibt da von den gesetzlichen Krankenkassen Vorgaben, von den Berufsverbänden und natürlich auch rechtlich. Und wenn die da in die potenzielle Hausgeburt eingeschlossen werden können, dann ist es tatsächlich statistisch gesehen für die Frauen sogar sicherer, außerklinisch zu gebären als in der Klinik.
Aber zu Hause ist doch gar nicht steril und dann sterben alle
an Infektionen. Muss auch nicht steril sein. Oh Gott, nein. Nein, aber also immer vorausgesetzt, die hat jetzt keine krassen Blutungsrisiken wie eine Blutgerinnungsstörung, vorangehende Ausschabungen und so weiter. Dann ist es tatsächlich so, dass das mütterliche Outcome zu Hause besser ist. Bei den Kindern ist es tatsächlich so, dass die Aufnahme auf eine Neonatologie nach einer Hausgeburt minimal erhöht ist.
Was ist das?
Also, dass die Kinder nach der Geburt in die Kinderklinik müssen. Ach so. Nicht, weil sie jetzt lebensbedrohlich krank sind. Und tatsächlich gibt es, also es gibt mittlerweile sehr, sehr, sehr gut aufgedröselte Daten, was die einzelnen Komplikationen angeht. Aber ich habe jetzt keine gefunden, was jetzt irgendwie, ob das jetzt eine Infektion war, die jetzt in der Klinik genauso stattgefunden hätte oder ob das jetzt hausgeburtsassoziiert ist. Genau, bei vielen Daten haben wir echt was Gutes, haben wir eine gute Datengrundlage. Genau, aber was ich schon sehe, ist, dass sich so eine radikale Gegenbewegung zu Hebammen entwickelt. Also es gibt auch natürlich auch unter ein paar Hebammen-Hardlinerinnen, die sagen, okay, ich klinke mich aus dem System komplett aus. Aber es gibt eben Leute, denen sind Hebammen jetzt schon zu medizinisch. Und denen sind sehr, sehr alternative Hebammen zu medizinisch. Und die machen das ganz alleine.
Dürfen diese Alternativen, also du hast ja gerade gesprochen vom Hebammengesetz, das ich ehrlich gesagt bis gerade noch gar nicht kannte, aber diese Personen, über die du gerade sprichst, die sehr, sehr ESO unterwegs sind, dürfen die das eigentlich? Oder kann jeder einfach dann, ich meine, wer will mir verbieten, dass ich bei der Geburt von meiner Nachbarin helfe? Ich meine, okay, genau. In Deutschland kannst du alles verbieten, aber darf ich das? Darf ich hier nebenan einfach mitgebären?
Eine Schwangere darf immer für sich entscheiden, dass sie das alleine macht in Deutschland. In Österreich sieht das anders aus. Aber ab einem gewissen Punkt greift das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit. Ja. Und das heißt, wenn es schlecht ausgeht, kann die Person dann danach belangt werden.
Aber das kann jetzt auch bedeuten, dass diese esoterische Hebamme von mir, also jetzt nicht ich persönlich, aber von einer Betroffenen angezeigt werden kann, weil die nicht nach dem Hebammengesetz gearbeitet hat.
Ja, also das ist tatsächlich nicht ganz so leicht. Also wenn nichts passiert, dann sowieso nicht. Aber im Hebammengesetz steht schon drin, dass wir eben auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen arbeiten. Es ist auch rechtlich geregelt, welche Medikamente, die eigentlich verschreibungspflichtig sind, eine Hebamme beziehen darf, um gerade in der außerklinischen Geburtshilfe gut zu arbeiten. Es ist aber auch eine Regelung, dass Hebammen bestimmte Medikamente oder halt pseudomedizinische Medikamente auf Kassenkosten verteilen können, die Nicht-Schwangere und Wöchnerinnen eigentlich selber zahlen müssten.
Ich hatte halt jetzt den Gedanken, auch bei Ärztinnen kann man ja die Erlaubnis zu arbeiten entziehen, wenn bestimmte rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden. Das hätte ja jetzt auch bei den Hebammen auch so sein können.
Das ist auch so. Also wenn jetzt eine Hebamme grob fahrlässig handelt und ihr das nachgewiesen wird, dass ein Kind oder eine Frau dadurch Schaden nimmt, dann werden wir da auch belangt.
Aber vielleicht mache ich jetzt einen Denkfehler, ne? Dann helft mir mal beide. Aber das heißt doch, am Ende des Tages ist es ja cool, dass es das Hebammengesetz gibt, aber wenn ich mich entscheide, da einfach nichts drauf zu geben und meine eigene Nummer mache, ist das auch überhaupt kein Problem, solange keinem Kind was passiert.
Ja, so ähnlich habe ich es auch interpretiert.
Ja.
Ist ja wie bei fast allem, ne?
Und wo ich meine, Pfleger. Genau, die Kundschaft hat ja freie Wahl.
Aber ich glaube, ich weiß, wo ich hänge. Mhm. Ich hänge an der Stelle, dass ich mir denke, also zum Beispiel, ich bin ja Psychologe, ne? So. Mhm. Und der Psychologentitel hat einen Geht-so-Schutz. Der psychologische Psychotherapeutentitel hat einen Schutz. Der Psychotherapeutentitel nicht. Es wird sehr kompliziert. Worauf ich hinaus will, wenn du aber nicht die geschützte Nummer hast, kannst du nicht mit der Kasse abrechnen. Das ist die ganz einfache mit der gesetzlichen Krankenkasse. Mhm. Welchen Vorteil hast du denn, dass du dich an, also neben deinem ethischen und bla und Moral und sowas, was hast du denn für reale Vorteile davon, dich ans Hebammengesetz zu halten? Kriegst du irgendwie mehr Kohle oder staatliche mhm. Kohle und die anderen nicht?
Nee, tatsächlich habe ich erstmal in der Hinsicht keine Vorteile. Ich habe aber, also ich habe dadurch, dass ich mich, das betrifft ja nicht nur das Hebammengesetz, sondern auch S3-Leitlinien und so weiter, hatte ich schon aktiv Vorteile, weil ich eben nachweisen konnte, dass ich eine Gebärende, obwohl sie anderer Meinung war, gut betreut habe.
Aber bei dem ESO-Klientel ist doch die Wahrscheinlichkeit, sich gut betreut zu fühlen, selbst wenn es am Ende schlecht läuft, höher als bei dir.
Das kann
gut
sein.
Wenn ich mir bewusst irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, ich mache jetzt was völlig Fiktives, ich hole mir hier einen Wunderheiler aus dem Sauerland, der die ganze Zeit einfach nur dreimal auf den Bauch klopft, so. Und dann läuft irgendwas schief. Ich habe dem aber so tief vertraut, weil ich ja an dieses Glaubenssystem geglaubt habe, da ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass ich gegen den vorgehe, deutlich geringer als bei dir, die du in Anführungsstrichen so eine Standardhebamme bist, die ich jetzt nicht unbedingt besonders committe.
Das stimmt. Und das ist tatsächlich auch so, dass die Klagefreudigkeit der betreuten Familien jetzt, auch wenn jetzt tatsächlich notwendige Maßnahmen verpasst wurden, in dem Klientel eher gering ist. Aber dann kommen ja die gesetzlichen Krankenkassen. Und wenn da Mutter oder Kind Schaden genommen haben, dann klingt das jetzt richtig böse, dann kann die Hebamme eigentlich hoffen, dass sie gestorben sind. Weil wenn die das überlebt haben und Kosten generieren, dann verfolgt dich die gesetzliche Krankenkasse bis an dein Lebensende und lässt dich bluten. Und da brauchst du wirklich den Nachweis, dass du richtig gut gearbeitet hast.
Wie ist es denn, wenn an dich herangetreten wird und gesagt wird, hier, ich hätte gerne die natürlichen Methoden? Also Sebastian, du hast ja gerade schon nach diesem Backslash gefragt und dass diese Community größer wird und dass der Wunsch nach alternativen Heilmethoden, Big Pharma, bla 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 bla. Wie würdest du denn reagieren? Also auch mit dem Wissen, dass die Krankenkasse dich im Zweifel bluten lassen würde.
Also ich kann was Harmloses erzählen. Eine Mama hat Blähungen des Kindes mir ein Foto von einer Packung Globuli geschickt und hat gesagt, hey, meine Freundin hat es mir empfohlen, was meinst du? Und dann bin ich relativ deutlich gewesen und habe gesagt, du, ich glaube, es macht in Bezug auf die Bauchschmerzen keinen Unterschied, ob du es ihm gibst oder nicht, dem Kind. Du musst aber sehr aufpassen, das sind so kleine runde Kügelchen, da gibt es eine Aspirationsgefahr. Also, dass das Kind die einatmet und das wäre definitiv schädlich. Und dann hat sie halt nochmal nachgefragt, also meinst du, wir brauchen es nicht? Und das habe ich bejaht und dann war es gut. Es gibt aber ja auch Fälle, da geht es um mehr. Na, da geht es darum, dass man zum Beispiel sein Baby ganz alleine zur Welt bringen will. Und wie gesagt, ich erkenne das Recht der Schwangeren an, ich empfehle es nicht. Ich kommuniziere auch, ich würde dir empfehlen, eine Klinik aufzusuchen oder eine Hausgeburtshebamme zu suchen. Und dann gibt es vielleicht Befunde und Diagnosen, die dir mitgeteilt werden, die eigentlich eine außerklinische Geburt komplett ausschließen würden mit Hebamme. Das kann sein, dass das Kind nicht regelgerecht liegt. Also für eine außerklinische Geburt muss es in Schädellage liegen, Kopf nach unten. Liegt es quer mit Popo nach unten, geht das einfach zu Hause nicht. Und oder das kann sein, dass der Geburtstermin sehr, sehr weit überschritten ist. Mehr als 2 Wochen. Dann darf auch keine Hausgeburtshebamme das machen. Und wenn dann natürlich die Familie sagt, ja, ich möchte das aber trotzdem, dann bist du in einem Dilemma.
Dann musst du wahrscheinlich irgendwie schriftlich mit denen absprechen. Ich schreibe dir nochmal eine E-Mail, in der ich reinschreibe. Ja. Ich rate dir davon ab.
Genau, das ist dann tatsächlich mein Vorgehen. Ich sage dann, du, in der Situation kann ich, also muss ich dir diese klinische Geburt maximal nahelegen. Und da gibt es auch Rechtsprechung dazu. Da musst du als Hebamme, also wie sagen die, also es reicht nicht zu sagen, das wäre besser oder das ist das einzig Sinnvolle. Du musst sie zur Not anschreien. Und ich habe mich neulich auch mal beraten lassen, ob ich rechtlich Möglichkeiten habe, den Rettungsdienst hinzuschicken.
Stimmt, das gibt's ja auch noch.
Oder ob ich dann meine Schweigepflicht gebrochen habe. Weil die Schweigepflicht, die steht halt über allem.
Und darfst du das sagen, was da rausgekommen ist?
Wenn es bei der Geburt ist, greift doch Paragraph 8a SGB 8, die Kindeswohlgefährdung, ja. Und dann sind alle bei der Geburt. Und dann sind alle Schweigepflichtsnummern völlig scheißegal.
Ah. Ja, aber trotzdem wird die Familie dich
hassen. Ja, klar. Was wurde dir denn geraten?
Tatsächlich wurde mir geraten, wenn ich Kenntnis von Geburt in der Hinsicht erlange, wo eben das Kind gefährdet ist, dass ich dann den Rettungsdienst hinschicke.
Das finde ich sehr vernünftig, ehrlich gesagt.
Ja.
Wäre auch das, was ich gehofft habe, dass das da rauskommt.
Ja, doch, also da gibt es schon Schutzmechanismen.
Ist denn sowas oft? Also wir haben ja gerade schon, okay, es gibt diesen esoterischen, also der Wunsch nach esoterischen Dingen steigt, nach Natürlichkeit und so weiter.
Also das haben Michi und ich bisher postuliert. Das hat Anna noch gar nicht bestätigt, fällt mir auf.
Stimmt,
ich
doch. Fangen wir da doch nochmal
an. Ja, genau. Also der Wunsch steigt, weil natürlich aktuell wieder viel Medizin in den Medien ist. Ne? Impfungen, es gibt neue Impfungen, RSV-Impfungen, Covid-Impfungen in den letzten Jahren. Es werden mehr Schwangere geimpft. Ne? Früher war halt Keuchhusten und Grippe. Und jetzt ist es Keuchhusten, Grippe, Covid und RSV. Und das ist ja auch was.
Kannst du einmal kurz für die Hörer sagen, was RSV ist?
Genau, das ist eine Atemwegserkrankung, die für uns erwachsene Menschen überhaupt nicht problematisch ist. Kinder im ersten Lebensjahr leiden oft sehr unter Atemnot und müssen dann in die Klinik aufgenommen werden. Und besonders gefährdete Kinder, also sehr junge Säuglinge oder Frühchen, die landen auch gerne auf der Intensivstation. Das ist das, was in den letzten Jahren die Kliniken, die Kinderkliniken so gefüllt hat, dass andere Notfälle nicht mehr bearbeitet werden konnten. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit zu impfen. Früher gab es nur die Option, Frühgeborene nach der Geburt zu impfen für ihre erste Saison. Jetzt steht eine Impfung für alle Kinder zur Verfügung und jetzt steht ein Impfstoff für Schwangere zur Verfügung.
Das ist mega.
Ja, das ist mega.
Aber das führt zu mehr Verunsicherung, sagst du.
Es führt zu Verunsicherung, es ist neu. Manche Leute haben im Kopf, oh Gott, man darf ja nichts nehmen und jetzt soll ich mich impfen lassen. Und wenn man dann erklärt, dass die tollen Antikörper über die Plazenta zum Kind gehen, dann kriegen die erst richtig Angst. Und da muss man gute Worte finden, die korrekt sind, aber keine Sorgen auslösen. Genau, und mit diesem Wunsch nach Natürlichkeit, ich glaube, es gibt so eine Bewegung, die kann ich nicht einschätzen, wie groß die im realen Leben ist. In den sozialen Medien werde ich damit überschwemmt. Das sind...
ja, ich auch.
Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff der Doula kennt. Eine
Von
Doula,
dir auch der Skepcom gelernt.
Ja, ne? Genau. Und die Doula möchte die Gebärende nicht medizinisch supporten. Und da gibt es jetzt auch eine Form von Hardlinerin, die sogenannte Birthkeeperin oder Free Birth Mentorin, Geburtsmentorin, wie auch immer. Die propagiert aktiv, ohne Hebamme zu Hause zu gebären. Weil das auch die Hebamme ist eine schädliche Intervention. Und dann
komme, was wolle.
Genau, und da werden so übel mit Ängsten gespielt. Ich habe ein Reel gesehen, du hattest eine Fehlgeburt. Genau, du hattest in der 6. Woche einen Ultraschall und 2 Wochen später eine Fehlgeburt. War der Ultraschall schuld? Und im Hintergrund des Videos, da nickt die Person. Da könnte ich kotzen.
Mir fehlen die Worte.
Wo kommen diese Leute her? Also wo kommt diese Bewegung her, meine ich? Ist das meine Welt ist ja bekanntlich schwarz-weiß. In meiner Welt sind das alle Generation Z-Leute, die in Berlin leben und Organic Food essen und dann ihre Kinder damit gefährden. So wird es aber sicherlich nicht sein, sondern erklär mir gerne, wo kommt es her und ist das ein Schichtenphänomen?
Also ich habe das Gefühl, dass das überwiegend sehr gut situierte Leute sind.
Ja.
Die, ich habe gerade beim System der Birthkeeperin eigentlich den Verdacht, dass es eine Art Multilevel-Marketing ist. Mhm. Weil es gibt halt diese eine Person, die an der Spitze steht, die sagt, du brauchst keine Hebamme, du brauchst niemanden, der eine Ausbildung hat, dir zu helfen, aber kaufe meine Ausbildung zur Birthkeeperin.
Oh. Bei mir im Kopf geht direkt die Sektenlampe an.
Ja.
In meiner geht das Schneeballsystem-Ding an.
Genau. Also das klingt total nach Schneeballsystem.
Wie ist dieses andere? Una ist falsch. Wie ist das?
Doula.
Genau. Kommt das her?
Also Doula an sich ist ja ein griechisches Wort, also kommt von dienen. Das gibt es ja schon ganz lang, dass eben Frauen, die schon geboren haben, Gebärenden einfach zur Seite stehen.
Also Rucksackprojekt quasi.
Genau.
Und so haben wir das ja genannt in der Jugendarbeit. Und jemand, der schon was erlebt hat, geht dann zu Leuten als Multiplikator und sagt dann bildlich, ne, packt seinen Rucksack aus und erklärt. Also so dieses Modell quasi.
Und da gibt es aber, das ist halt kein geschützter Begriff. Deswegen gibt es da Leute, die sind sehr seriös. Und dann gibt es andere.
Wie kann ich mich als Verbraucherin, als Schwangere, als Vater schützen?
Ja, das ist ein Thema, das uns tatsächlich auch als Berufsstand immer wieder betrifft, weil wir ja auch überlegen müssen, wie müssen wir uns entwickeln, damit die Leute eben nicht denken, wir sind die Bösen.
Dürft ihr werben oder fallt ihr wie andere Heilberufe unter das Werbeverbot?
Ich glaube, genau, wir dürfen genauso werben wie alle anderen Heilberufe auch. Wir dürfen sagen, es gibt uns, aber wir dürfen nicht sagen, ich bin viel cooler als die Hildegard.
Ja.
Das Problem an der Sache ist, Sebastian, du hast es gerade schon angedeutet, es ist super schwierig, Hebammen zu finden. Wenn man dann an jemanden gerät, der im besten Fall einem nur Globuli empfiehlt, im schlimmsten Fall dann halt unseriös ist und vielleicht auch Verbindungen zu diesem Birthkeeping hat, dann kann man da aber nicht weg, weil man niemanden anders findet. Da bist du als Verbraucher doch gearscht.
Schon. Und da braucht es halt, ne? Nein, aber es braucht halt Medienkompetenz. Da fängt es wieder an. Was ist wichtig in der Schule? Ja. Und es braucht ich kann es nicht mehr aussprechen, so spät am Abend. Gesundheitskompetenz, ihr wisst schon. Literacy.
Health Literacy.
Dings da, ja.
Health Literacy, und, ne?
Genau. Genau. Eben zu erkennen, okay, was ist gesund? Und dann auch einschätzen, okay, mein Gegenüber erzählt mir gerade ziemlichen Bullshit.
Weißt du, was ich spannend finde zu dieser, ich habe von einer Zeit lang sehr viel über diesen Begriff mit jemandem diskutiert, mit Blick auf unsere Fälle, ne? Also wie gesagt, familiengerichtliche Fälle mit viel Kindeswohlgefährdung. Und mein Eindruck nach 12 Jahren in dem Bereich ist, dass die Leute, die man oft sehr abfällig betrachtet, ne, so unterer sozioökonomischer Status, Gelsenkirchen, Bulmke, Hüllen oder so, die machen einfach stumpf, nein, da gibt's viele, die rauchen während der Schwangerschaft, in meinen Fällen zumindest, oder nehmen Drogen oder so. Aber wenn die Hebamme oder der Arzt sagt, sie machen jetzt das für ihr Kind, dann machen die das und gehen nicht wie die Leute, die ich, also es ist jetzt natürlich super zugespitzt, aber die Leute, die ich erlebe mit einem hohen sozioökonomischen Status, das sind die, oder anders, wenn ich Leute erlebe, die darüber diskutieren, ob dies oder jenes sein muss, dann sind das, wenn Leute aus höherem sozioökonomischen Status.
Geht mir auch so.
Ja, ist auch so, also es entsteht aus einer vermeintlichen Bildung und einer vermeintlichen elitären Geschichte, dass ich mich ja auch von der Masse abheben möchte.
Mhm.
Und dann, also wenn wir jetzt bei dem niedrigeren sozioökonomischen Status sind, da ist es oft so, ja, meine Freundin hat aber gesagt, und dann ist meine Meinung als Expertin einfach maximal genauso viel wert wie die der Freundin. Das ist zum Beispiel beim Rauchen so. Wenn die mich fragen, wegen Aufhören oder nicht in der Schwangerschaft, dann erkläre ich ganz klar, dass es sehr, 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 sehr gut wäre, wenn sie aufhören. Oder zumindest so gut es geht irgendwie reduzieren, dass mir bewusst ist, dass es eine Sucht ist und dass es nicht jedem leicht fällt. Aber wenn sie es irgendwie hinbekommen, wäre das wünschenswert. Dann kommt aber immer, ja, aber ich habe irgendwo gelesen, man darf das nicht von jetzt auf gleich aufhören. Und bei meiner Freundin hat der Gynäkologe das gesagt. Da kommt
ich habe einmal, an. Weil jetzt muss ich mich mal kurz empören. Ich habe, weil ich diese Aussage so oft gehört habe, mir gedacht, ich setze jetzt einen Praktikanten eine ganze Woche dran, egal ob er so lange braucht oder nicht, und der sucht jetzt, wo es diese eine Studie, diesen einen Gynäkologen gibt, der gesagt hat, ihr dürft nicht von jetzt auf gleich aufhören. Und surprise,
der sucht
surprise.
Noch, oder?
Den gibt es nicht. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht gab es in den 50ern mal jemanden.
Aber was tun Menschen nicht alles, um sich Dinge schön zu reden, um gerade Süchte zu...
Das Problem tatsächlich ist, dass es den nicht gab, weil du den Leuten ja nicht sagen kannst, diese Studie gab es nie, weil dann kommt, ja, da haben sie nur nicht tief genug gesucht. So, hättest du jetzt diese eine Studie aus den 40ern gehabt, wo Marlboros Forscher rausgefunden haben, das ist aber schädlich, hättest du kein Problem damit zu zeigen, das wurde dann widerlegt. Aber da es nie jemand gesagt hat, komme ich immer auf die Skepsis, naja, irgendwie, das wird ja schon irgendwo herkommen. Da haben sie ja nicht richtig genug recherchiert. Okay, das war aber mein Rant auf das Thema. Entschuldigt.
Das Ding ist, wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass wir, also wir sind irgendwie ja von den Hebammen, die immer wissenschaftlicher werden wollen, die auch einen guten Job machen wollen, hingekommen zu eigentlich sehr, sehr vielen Dingen, die dann doch, ich sag jetzt mal, gefährlich sind und vielleicht auch gar nicht so, schadet ja nicht mäßig, wie wir am Anfang, glaube ich, gedacht haben. Anna, was würdest du denn sagen? Was müssen wir als Gesellschaft, was müsste die Politik, was müsste sich an den Gesetzen ändern, um quasi den Hebammen eine gute Arbeit zu ermöglichen, um es den NutzerInnen, den Schwangeren so leicht wie möglich zu machen und eben um das Leben des ungeborenen Kindes zu schützen? Was wäre nötig aus deiner Sicht?
Naja, wahrscheinlich geht es an vielen Ecken wieder ums Geld. Das ist tatsächlich immer wieder so ein Thema. Hebammenmangel hat einfach mit der miesen Bezahlung zu tun, aber da brauchen wir jetzt nicht heulen. Unsere Verbände sind dran, in der Hoffnung, das zu ändern.
Mit der Bezahlung? Ich dachte, das hat mit der Versicherung zu tun.
Nee, das ist schon lange nicht mehr unser Problem.
Ach, okay.
Aber, also, wenn, also ich bekomme halt ein, in der Schwangerschaft werde ich pro Zeit bezahlt, aber halt maximal 40 Euro die Stunde als selbstständiger Mensch mit gesetzlicher Rentenversicherung, Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung, na, du kennst das ja. Und im Wochenbett bekomme ich eine Pauschale. Und die ist dann lukrativ, wenn ich 15 Minuten bleibe.
Aber wie kannst du diese Pauschale oder beziehungsweise wie kannst du deine Geldmittel erhöhen, wenn du Pseudomedizin anbietest?
Ja, das ist super, weil das kannst du ja extra in Rechnung stellen.
Aha.
Ja. Und also es gibt tatsächlich Hebammen, die sind so, ich möchte nicht treudoof sagen, aber die kaufen von ihrem eigenen Geld Sachen, um sie den Frauen Gutes zu tun, weil sie so überzeugt sind. Aber es gibt natürlich auch Leute, die gerade geburtsvorbereitende Akupunktur als Geschäftskonzept haben. Klar, weil alles, was nicht durch die gesetzlichen Krankenkassen abgedeckt ist, darf man ja bepreisen, wie man es möchte.
Ja.
Ah, okay.
Genau, aber da, also es muss nicht nur Geld direkt an Hebammen fließen, sondern die Leute müssen sich ja aufgehoben fühlen. Und im Kreißsaal funktioniert das am besten, wenn nicht eine Hebamme 7 Gebärende hat, sondern wenn eine Hebamme im Idealfall eine Gebärende oder 2 hat. Weil dann kann sie sich drum kümmern. Und ich habe das gemerkt, wenn ich mich gut kümmern kann, dann brauchen wir weniger PDAs.
Oh.
Und je weniger Zeit ich habe, desto mehr muss ich natürlich Schmerzmittel anbieten. Weil die sollen ja
also
nicht leiden.
Auch da für die, die es nicht kennen, PDA, das ist quasi die Betäubung während der Geburt, wo dann die Frau auch nicht mehr gehen kann und die auch durchaus Nebenwirkungen haben kann. Zumindest hat das in unserer kleinen Stichprobe dazu geführt, dass die völlig verschlafene Anästhesistin das so gesetzt hat, dass meine Frau danach 2 Monate ihr Bein nicht richtig bewegen konnte. Ja, war nicht so schön. Also vor allem für meine Frau. Aber,
vor allem, man hat dann ja ein Kind auch, ne? Oh Mann.
Ja. Ja, das war also ganz ehrlich, also das hört sich jetzt zum Nachgang, stelle ich das lustig da in dem Moment,
nee.
Muss ich kurz,
nee,
war es die Hölle, sie saß da von rübergebeugt, diese Ärztin war total genervt, dass sie nachts raus musste, haut ihr da so die Nadel rein und schreit dann meine Frau an, sie dürfen sich jetzt nicht bewegen und meine Frau schreit, ich habe mich nicht bewegt, ich sehe, wie aber das Bein hochgegangen ist und auf einmal wurde die Ärztin ganz freundlich und ganz hektisch. Und du stehst als Mann ja eh ziemlich bescheuert eigentlich, während der Großteil der Stunden einfach daneben. Und das war nicht cool. Der ganze Vorgang war nicht cool. Beim zweiten ging dann keine PDA mehr, weil es dann so schnell auf einmal passierte. Aber ja, also keine PDA ist ja für viele Frauen aber auch ein Ziel, ne?
Genau, aber ich meine, eine PDA kann auch zum Glück auch super sein.
Ja, Entschuldigung, natürlich.
Aber also eure Erfahrung ist einfach furchtbar. Aber ich glaube halt, dass eben Zeit und dann müsste man wieder Kliniken gut finanzieren und so. Das ist echt total schwierig. Und wir brauchen halt Gelder, die in gute Ausbildung fließen. Das ist, glaube ich, relativ gut geregelt jetzt mit der Überführung auch an die Hochschulen. Und wir Hebammen müssen halt auch Gelder in die Hand nehmen, firmenunabhängige Fortbildungen zu besuchen.
Klingt sehr sinnvoll. Neben dem, was wir schon vorher rausgearbeitet haben, also sprich, dass sich das Arbeiten nach wissenschaftlichen Richtlinien mehr lohnen muss, das hatten wir ganz am Anfang der Sendung, plus ein Problem, was wir in der Medizin haben, nämlich, dass diese emotionalen Bedürfnisse, die Ängste, die Schwangeren haben, nicht adressiert werden. Wenn man das alles zusammennimmt, wird, glaube ich, ein Schuh draus und wir können den Hebammenberuf wissenschaftlicher machen und eben, die ganze Sache einfach, also diese Gefährlichkeit rausnehmen vielleicht auch. Ja, ihr Lieben, haben wir was vergessen?
Wahrscheinlich könnten wir jetzt noch stundenlang. Ich finde, das ist so ein Thema für mich persönlich, ein Thema, über das ich finde, viel zu wenig öffentlich gesprochen wird, obwohl es einen Großteil der Menschen betrifft. So. Und man redet erst darüber, wenn die Schwangerschaft da ist. Insofern könnte ich jetzt noch stundenlang auch Anekdötchen erzählen und was man hätte machen können. Aber ich glaube, wir haben für heute schon sehr viel, sehr toll von dir erfahren dürfen, Anna.
Das glaube ich auch, aber trotzdem, Anna, hast du noch etwas, was dir wichtig wäre? Möchtest du irgendwas ergänzen, was dir ganz besonders auf dem Herzen liegt?
Also mir ist ganz wichtig, dass die Schwangeren, wenn sie denn nicht in der Region größten Hebammenmangels wohnen, sich vorher ein bisschen über das Angebot ihrer Hebamme informieren und einfach klar ihre Bedürfnisse äußern. Es ist okay, also zu sagen, okay, du hast da dieses Angebot, den und den und den Teil brauche ich nicht. Und es ist halt genauso okay zu sagen, jo, als Hebamme, ich arbeite total straight, wissenschaftlich basiert. Ich muss halt akzeptieren, dass meine Betreuten nicht nur das machen, was ich ihnen sage. Das sind ja erwachsene Menschen.
Das stimmt, aber wenn man so arbeitet, wie du es erzählst, also sprich, dass man auch transparent macht, was Phase ist, dass man Folgen aufzeigt, aber auch Vorteile, dann hast du ja quasi, ja, dein, sind es Kundinnen, ich weiß es nicht, den Schwangeren alle Möglichkeiten an die Hand gegeben, die es braucht, um eine gute Entscheidung zu treffen. Okay, dann würde ich sagen, haben wir's, oder? Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen, vielen Dank. Und Anna, danke, dass du die Fragen so ausführlich beantwortet hast.
Sehr gerne. Ja, manchmal muss man ein bisschen ausholen.
Und auch danke an dich, Sebastian. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Deine Fragen haben die ganze Geschichte wirklich sehr bereichert.
Vielen lieben Dank. Ich fand es auch sehr schön mit euch beiden. Ich glaube, jeder hat hier so seine Impulse gesetzt. Und ich glaube, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt hier was geboten bekommen für das Geld, das ihr nicht zahlt.
Oh ja, finde ich auch. Und liebe HörerInnen, ihr wisst ja, abonniert den BartoCast und den Nachgefragt-Podcast, hinterlasst Kommentare und Fragen, falls ihr wollt. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch beide Podcasts bewerten. Darüber würden wir uns sehr freuen. In diesem Sinne bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss.